wieder gesessen und die Stimmung draußen ist auch eine verschlafene Stimmung. Vielleicht ist es gut, sich mal kurz zu erheben, die Arme zu schütteln, den Nachbar zu begrüßen und dann wieder hinzusetzen. Ja, meine Hoffnung ist, dass ihr jetzt besser auf die Predigt hören könnt. Der Tradition nach der letzten Jahre ist ja immer am Anfang des Jahres die Jahreslosung, auch Predigtthema hier bei uns. Und ich habe euch wieder, genauso wie es meine persönliche Tradition ist, ein paar Bilder mitgebracht, was Leute so bildlich, optisch dazu entworfen haben, zu dieser Jahreslosung: Suche Frieden und jage ihm nach, aus Psalm 34, Vers 15. Und zwar ganz toll natürlich diese Friedenstaube, ist ja klar, das Symbol für Frieden schlechthin weltweit als solche erkannt, finde ich auch ansprechend. Es gibt aber auch herausfordernde Dinge, weiß nicht, ob man das so darstellen muss, ob man erstmal Kampf provozieren muss, eine Faust, die zum Himmel gereckt ist, um danach endlich Frieden zu schließen. Peace, das Friedenszeichen. Oder in einem alten VW-Bulli über Land zu fahren, in die nächste Ortschaft, die da heißt Frieden. Wäre schön, wenn man einfach so mal zum Frieden fahren könnte, wenn man gerade Streit hat, wenn man das so einfach machen könnte. Etwas, was mich persönlich besonders angesprochen hat, ist diese, die habe ich euch schon mal gezeigt am Jahresende: Suche Frieden und jage ihm nach. Eine Oma, die über ihrer Bibel sitzt, die sie wahrscheinlich gerade gelesen hat, vielleicht betet sie auch, ich weiß es nicht. Aber dieses Bild strahlt einen enormen Frieden für mich persönlich aus. Denn mir persönlich ging es genauso wie dem Oleg auch, dass auch meine Oma, mein Opa gläubige Leute waren, die die Bibel gelesen haben, die gebetet haben für sich, für ihre Kinder, für die Enkel, für die Urenkel. Und dieses Bild strahlt für mich persönlich sehr viel Frieden aus. Sie haben Frieden gefunden bei Gott und sie haben auch diesen Frieden irgendwo weitervermittelt, auch an die nächste Generation. Ein Zitat aus der Bibel: Eine Handvoll zum Leben und dabei Ruhe und Frieden ist besser als beide Hände voll sinnloser Jagd nach Wind. Das spricht besonders in unsere heutige Zeit, denn vieles, was wir um uns herum erleben, auch manches, was wir selber tun, ist manchmal sinnlose Jagd nach Wind. Und dann ist da kein Frieden. Das Ergebnis davon ist bestimmt kein Frieden. Die Frage aber, die ich heute Morgen uns stellen möchte, ich habe drei Fragen. Die erste ist: Die Jahreslosungen, woher kommen die eigentlich? Wer hat sich sowas ausgedacht? Gibt es jemanden hier, der die Frage beantworten kann? Es gibt einen ökumenischen Arbeitskreis, der die festlegt, jawohl, aber die stammen nicht von diesem Arbeitskreis, der hat sich später erst gebildet, ja. Herrnhuter Losungen. Ja, die geben Bibelverse für jeden Tag raus, aber nicht eine fürs ganze Jahr. Also keine Jahreslosung. Ich habe das auch nicht gewusst. Bis dieses Jahr wusste ich das auch nicht. Ich habe zwar über Losungen gepredigt hier, aber ich wusste nicht, warum es die überhaupt gibt. Dieser Mann hat damit zu tun. Otto Riedmüller, er ist württembergischer evangelischer Theologe gewesen und er lebte von 1889 bis 1938. Wer in Stuttgart mit der U12 unterwegs ist, der wird diesen Namen öfter mal gehört haben, denn bei den Stationen, die da ausgerufen werden, klingt es dann plötzlich Riedmüllerhaus. Nächster Halt: Riedmüllerhaus. Das Riedmüllerhaus ist ein Waldheim, so eine Art Freizeitheim für Kinder, für Jugendliche in der Nähe von Stuttgart. Und dieses Haus wurde nach diesem Mann benannt, nach Otto Riedmüller. Er war ein vom Pietismus geprägter Lutheraner. Das heißt, seine Eltern gingen zur sogenannten Stund, also da, wo man wirklich die Bibel gelesen hat, wo man gebetet hat, waren überzeugte Christen. So wuchs er auf. Und er selber wurde Pfarrer. Er hat ein Theologiestudium gemacht und wurde dann Pfarrer auch im Raum Stuttgart. Er war überzeugt, dass die Botschaft vom Reich Gottes ausstrahlen muss auf den Alltag von jedem Christen. Dass das nicht einfach nur Theorie ist, nicht nur schriftliches Wort Gottes, sondern dass es Leben werden muss. Und in seiner Zeit, in der Vorkriegszeit, also bevor Hitler dann auch kam oder als Hitler an die Macht kam, da war es ihm sehr wichtig, dass ein Kontrapunkt gesetzt wird zu dieser so verkehrten weltlichen Ideologie, die da propagiert wurde. Für ihn, für Otto Riedmüller, war der damalige Staat ein Staat ohne Mittelpunkt, ohne Symbol, ohne Weltanschauung. Da, wo sonst der Tempel steht, da ist nichts, hat er gesagt über die Weimarer Republik und über diese Zeit, als Hitler an die Macht kam. Leere, weltanschauliche Neutralität. Ich denke, wenn es heute einen Pfarrer gäbe, der ähnlichen Einfluss hätte wie Otto Riedmüller, dann könnte er genau das Gleiche wieder sagen. Ist es denn bei uns nicht auch so? Leere, weltanschauliche Neutralität, das ist irgendwie alles möglich und alles neutral und alles gilt. Aber wenn man den Dingen auf den Grund geht, dann ist es einfach nur leer. Da ist nichts dahinter. Da gibt es nichts, an was man sich wirklich klammern kann im Leben und im Sterben. Otto Riedmüller, er war der Erste, der den Parolen der Nazis Bibelworte entgegenstellen wollte. Und zwar bewusst. Und das allererste, was er als Jahreslosung ausgegeben hatte, erstmal nur für seine kleine Gemeinde in Esslingen, das ist das Wort: Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Das ist die allererste Jahreslosung 1930 in Deutschland. Die hat noch nicht für alle Christen gegolten, die hat erst nur für ein paar wenige Christen in Baden-Württemberg gegolten, diese Jahreslosung. Aber es war ein bewusstes Wort Gottes gegen die Strömungen der damaligen Zeit. Denn die Christen fingen an, sich zu schämen für ihren Glauben und für ihre Überzeugung. Und deshalb musste das mal klar gesagt werden: Schämt euch nicht. 1931, dein Reich komme, dein Reich, nicht Hitlers Reich. Merkt ihr, was für eine Sprengkraft dieses Wort Gottes hatte damals? Oder 1934 proklamierten die bekennenden Christen, und inzwischen waren es schon viele, das Herrn Wort, des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Und dieses Wort ist natürlich nicht so bescheiden wie das, was die Nazis ja machen wollten. Die wollten ja nur 1000 Jahre regieren, nicht in Ewigkeit. Aber das Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Oder 1936, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Christus? Jesus und nicht Adolf Hitler ist Grundlage der Christen. 1938, Jesus Christus, gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Ein überzeugter Nazi, der das gelesen hat oder dem das gesagt wurde, den muss das ja zu Weißglut getrieben haben. Dass da jemand neben Hitler aufgestanden ist, schon lange Jahre früher, und von sich behauptet, dass er in Ewigkeit sein wird, dass er der Führer ist. Das war eine Jahreslosung, 1938 hier in Deutschland. Oder auch 1939, als der Krieg langsam in sich kam: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und das angesichts eines weltumfassenden Krieges. 1943, der Herr ist unser Richter, der Herr ist unser Meister, der Herr ist unser König, der hilft uns, der und kein anderer. Noch ein letztes, 1945, als der Krieg hier in Deutschland alles kaputt gemacht hat, als viele Städte zerbombt da niederlagen und Menschen, viele Angehörige zu betrauern hatten, als irgendwie alles kaputt war, man gar nicht wusste, wie geht es weiter, dieses Bibelwort: Lasst uns aufsehen auf Jesus. Was für eine Kraft steckt doch im Wort Gottes drin. Und was für eine Gegenparole waren diese Jahreslosungen zu der damaligen Zeit. Es ging dann eben weiter an den Kirchenrat und daraus bildete sich dieser ökumenische Kreis und die haben das dann weiterhin getan. Ja. Aber es war Otto Riedmüller, der damit angefangen hat, mit diesen Losungen. Und andere haben es aufgegriffen und haben es bis heute weitergemacht, dass es eine Jahreslosung gibt, ein Bibelwort, das Christen über ein Jahr hin begleiten soll. Und ganz ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was sich die Macher der diesjährigen Losung gedacht haben dabei, bei der Losung für dieses Jahr. Das weiß ich nicht. Aber ich empfinde es als ein sehr gutes Wort, was passend ist, gerade auch in unserer heutigen Zeit, auch so ein Gegenwort gegen die politische und sonstige Gesellschaft, in der wir leben, auch die Jahreslosung für 2019. Otto Riedmüller hat viel geprägt. Er war Vorsitzender auch des Reichsverbandes Evangelischer Jugend. Er war Direktor dieses Reichsverbandes. Und er hatte ein großes Anliegen. Er wollte gerne die jungen Leute, die jungen Christen, die da sich quasi in diesem Verband so versammelt haben, er wollte sie bewahren vor diesen antigöttlichen, dämonischen Einflüssen der Nationalsozialisten. Und er konnte es nicht. Die sind einfach Hitler aufgesessen, die sind in die Hitlerjugend eingetreten, mussten sie ja, oft viele. Aber da gab es ganz wenig Widerstand. Und er hat diese jungen Leute quasi verloren an eine völlig falsche menschliche Ideologie. Und das hat ihm quasi nicht das Genick gebrochen, aber es hat ihn krank gemacht. So krank, dass eine Nierenoperation bei ihm nicht erfolgreich war und er dann an dieser Gallenoperation gestorben ist. Die Menschen damals seiner Kirchengemeinde sagen, er ist gestorben am gebrochenen Herzen. Das war nicht einfach nur ein medizinisches Versagen. Das war deshalb, weil er einfach gemerkt hat, er konnte das nicht so umsetzen, wie er gerne wollte. Er wollte gerne diese jungen Leute bewahren vor diesem Irrsinn, der sich damals breit gemacht hat. Und er hat es nicht geschafft. Otto Riedmüller. So, jetzt wisst ihr auch, wer die Jahreslosungen erfunden hat. Eine zweite Frage aber, die sich mir auch stellt, und zwar diese Frage, wo suche ich nicht nach Frieden? Denn wenn wir die Jahreslosung lesen, suche Frieden, dann muss ich auch wissen, wo ich erstmal nicht suchen soll, wo ich gar nicht erstmal anfangen brauche zu suchen. Und die Bibel gibt mir darauf Antwort. Denn wenn ich unsere Welt ansehe, dann sehe ich viele politische Spannungen, auch hier bei uns in Deutschland. Ich sage nur mal Stichwort GroKo und Regierungsbildung letztes Jahr, der Kampf der Parteien, wo man auch meinte, es müsste noch eine Alternative geben und man gar nicht weiß, was richten die aus, was geht überhaupt noch, was bringt das alles, wo soll es hinführen. Wir denken auch an Syrien und Russland. Wir denken auch an die Ukraine, wo es immer noch Krieg tobt, immer noch. Wir denken auch an den Islamismus, der sich weltweit anscheinend irgendwie austobt und breit macht, immer noch, obwohl jetzt schon jahrelang Krieg geführt worden ist gegen IS, aber es hat noch kein Ende. Wir denken auch an die Unzuverlässigkeit und Unsicherheit der Vereinigten Staaten von Amerika, die immer wieder quer durchs Land getwittert wird. Wir denken aber auch an unsere Nachbarn, die Franzosen, mit ihren gelben Westen, die auch gestern schon wieder auf der Straße waren und das nicht in friedlicher Absicht. Wir wissen auch nicht, was der Brexit noch mit sich bringen wird. Das steht jetzt wirklich ins Haus, auch uns. Das wird auch uns Deutsche berühren, was da passiert. Wir wissen nicht, wie es ändern wird, ob es sich zum Guten, zum Positiven hin entwickelt. Und eines kann ich sagen, ich bin froh, dass ich kein Politiker bin. Denn diese Fragen stellen sich unsere Politiker ja auch. Und haben dafür keine Lösung. Woher denn auch? Wie soll man solche Konflikte lösen? Wie soll man einen ganzen Staat radikalisierter Leute einfach einfangen und umerziehen? Wie kann man Menschen zum Umdenken bringen? Wie kann man in einer ganzen Gesellschaft Friede und Zufriedenheit einschleusen? Es ist völlig klar, dass auch unsere Politiker oftmals machtlos dastehen und keine Antworten haben auf diese tatsächlichen Fragen unserer Zeit. Also wo suche ich denn nach Frieden? In Jesaja 48, Vers 22 lesen wir, dass Gott selber sagt, kein Friede den Gottlosen. Kein Friede den Gottlosen. Also wenn ich nach Frieden suche, dann brauche ich nicht bei gottlosen Menschen suchen. Das ist schon mal klar. Dann brauche ich also nicht auch bei Politikern suchen, wenn sie gottlos sind. Denn sie werden mir keinen guten Frieden verheißen können. Jesaja 59, Vers 6, da werden diese Gottlosen beschrieben. Ihre Werke sind Werke des Unrechts und Gewalttat ist in ihren Händen. Ihre Füße laufen zum Bösen und eilen, unschuldiges Blut zu vergießen. Ihre Gedanken sind Gedanken des Unrechts. Verwüstung und Zerbruch ist auf ihren Straßen. Den Weg des Friedens kennen sie nicht. Und kein Recht ist in ihren Spuren. Es beschreibt sehr gut, was so passiert heutzutage. Ihre Pfade machen sie krumm. Jeder, der sie betritt, kennt keinen Frieden. Darum ist das Recht fern von uns und Gerechtigkeit erreicht uns nicht. Wir hoffen auf Licht und siehe, da ist Finsternis. Auf Lichtglanz, aber in dichtem Dunkel gehen wir umher. Woher wusste denn Jesaja schon vor so vielen Jahren, wie es uns geht heute? Das ging auch damals schon so, gell? Ja, die Welt hat sich ja nicht großartig verändert, oder? Das sagen manche Leute, wir brauchen Weltfrieden. Ja, woher denn? Ja, wann denn? Ja, wie denn? Jeremia 8, Vers 11. Und den Bruch der Tochter meines Volkes heilen sie oberflächlich. Oberflächlich. Indem sie sagen, Friede, Friede. Und da ist doch kein Friede. Es gab auch damals schon Scharlatane, ich nenne sie mal so, die Frieden versprochen haben. Friede, Friede. Aber da war kein Friede. Und auch das trifft auf heute zu. Es gibt auch heute Menschen, die Frieden verheißen. Aber wenn man genauer hinguckt, muss man sagen, naja, so wirklicher Frieden ist das aber nicht. Das rumort ganz schön unter der Oberfläche. Jeremia 9, Vers 7. Mit seinem Mund redet man Frieden zu seinem Nächsten. In seinem Inneren aber, im Herzen, legt man ihm einen Hinterhalt. Ganz gemein, ganz fies. Mit dem Mund proklamiert man Frieden. Es geht uns doch gut in Deutschland. Wir haben doch Frieden. Ja, ja, oberflächlich gesehen schon. Aber was ist mit unseren Herzen? Haben wir wirklich Frieden miteinander? Wenn ich mir die Familien angucke, dann muss ich sagen, also so viel Frieden ist da nicht, nur weil gerade Weihnachten war. Es gibt nur noch wenige Leute, die untereinander als Familie Frieden haben. Die Mehrheit ist verstritten miteinander. Kinder mit Eltern, Geschwister untereinander. Und spätestens, wenn es an das Erbe geht, sowieso. Wie können wir dann in Deutschland Frieden haben? Ja, wir haben natürlich jetzt keinen Krieg, das ist richtig. Aber wirklich ein Frieden? Ist Frieden nicht mehr als nur Abwesenheit von Krieg? Erster Thessalonicher 5, ab Vers 1. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, liebe Geschwister, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Frieden und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere. Und sie wird nicht entfliehen. Ihr aber, Geschwister, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Denn ihr seid alle Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also, lasst uns nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, die schlafen bei Nacht. Und die da betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Diese Verse sagen aus, dass wir Christen nicht zu den Leuten gehören sollten, die im Dunkeln leben, sondern dass bei uns, um uns herum, Licht sein soll, damit auch Frieden. Dass wir aber auch gleichzeitig aufpassen sollen, dass es nicht finster um uns wird. Es ist beides. Es ist eine Gabe, die wir von Gott geschenkt bekommen haben. Es ist auch eine Aufgabe, die es zu bewahren gilt. Für uns persönlich, jeder für sich selber. Ob er mit Gott im Reinen ist und damit auch Frieden hat, sein Gewissen ihn nicht anklagt. Auch in Bezug auf seine Familie, in Bezug auf die Gemeinde, in Bezug auf die Gesellschaft. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie. Es ist erstaunlich, dass Menschen sich sowas gutreden, schönreden. Und Gott muss sagen, und gerade dann, wenn sie meinen, jetzt ist es am besten, am schönsten, dann kommt es so richtig dick. Ich möchte euch ganz kurz etwas präsentieren und ich weiß, das hat ein bisschen Sprengstoff. Also wenn ihr mit mir diskutieren wollt, dürft ihr das gerne machen, auch nach dem Gottesdienst. Es gibt eine Initiative, die gibt es nicht nur in Deutschland, sondern weltweit und die nennt sich Micha-Initiative. Micha deshalb, weil ein Vers aus dem Buch Micha, aus dem Alten Testament, aus diesem prophetischen Buch hergenommen wird, um daraus eine ganze Kampagne loszutreten. Eine Kampagne, die ich eigentlich gut finde. Aber ich habe noch einige Fragezeichen dahinter. Da heißt es dann nämlich, ihr könnt es wahrscheinlich nicht gut lesen, eine interaktive, multimethodische Entdeckung über faire, globale Beziehungen und dein Verhältnis zu Gott. Eine Herausforderung für Jugend- und Erwachsenengruppen. Mein Blick, ein Zitat von Abigail, 16 Jahre aus Köln, mein Blick hat sich gewandelt. Ich habe gemerkt, Christsein hat was mit weltweiter Gerechtigkeit zu tun. Das klingt äußerst positiv, auch für mich. Das ist doch schön, wenn ein Christ merkt, es geht um Gerechtigkeit und nicht nur irgendeine irgendwann mal im Himmel, sondern auch jetzt schon auf der Erde. Und ich kann etwas dazu beitragen. Es geht um die ganze Welt hier. Nicht nur um uns Deutsche, denen es so gut geht. Wir wollen weltweit Gerechtigkeit haben. Also, weshalb nicht? Lasst uns eine Kampagne machen. Und die Kampagne ist inzwischen schon so weit gediehen, dass es eine Gerechtigkeitsbibel gibt. Ja, die kann man bei uns in Deutschland kaufen. In dieser Bibel sind über 3000 Stellen hervorgehoben, also genauso in diesem Orange, in diesem knalligen Orange, Bibelverse, wo es um Gerechtigkeit geht. Ist ja nicht verkehrt, oder? So eine Bibel, so eine Gerechtigkeitsbibel. Es geht aber weiter. Diese Micha-Initiative, die ja von der Bibel her sich irgendwo ein Stück weit ableitet, von diesem einen Bibelvers, sie haben sich hinter die UNO gestellt, die Nachhaltigkeitsziele entworfen hat. Nachhaltigkeitsziele, die für alle Staaten auf der ganzen Welt gelten sollen. Eine Agenda, die man ganz gerne erfüllen möchte. Ja, zumindest ein paar. Früher waren es nur 8 Ziele, inzwischen sind es 17 geworden. Es sind Ziele wie keine Armut auf Platz 1. Es soll keine Armut mehr geben, auf der ganzen Welt nicht. Ein tolles Ziel, oder? Gerade auch für uns Christen. Oder kein Hunger mehr. Oder Gesundheit und Wohlergehen. Wow, das sollen wir doch erstreben, oder? Ich fühle mich auch ein bisschen krank, auch heute Morgen. Wäre auch für mich ein schönes Ziel. Hochwertige Bildung, Geschlechtergleichstellung, sauberes Wasser und sanitäre Versorgung. Merkt ihr, das sind so tolle Sachen, die hier alle geschrieben sind. Und hier, Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. Na, ich weiß nicht welche, aber auf jeden Fall starke. Merkt ihr was? Auch die wollen Frieden machen. Auch die UNO. Alle Länder haben sich dazu eingeschworen, wir werden in den nächsten paar Jahren und 2030 soll alles von dem quasi erfüllt sein. Da habe ich mich gefragt, ist da irgendjemand Jesus unter denen? Micha hat genau die gleichen Ziele, die sie auf ihre Fahne geschrieben haben. Und es sind gute Ziele. Also lasst mich das hier bitte so sagen dürfen. Es sind gute Ziele. Ich finde die jetzt auch nicht so verkehrt. Aber sie sind vollkommen ohne Jesus. Und bei dieser Initiative hat sogar der Dalai Lama unterschrieben. Und auch der Papst hat kein Problem, da zu unterzeichnen und sonstige Politiker. Auch Muslime haben kein Problem, sich dem anzuschließen. Denn es geht ohne Jesus. Und das, was sie erreichen werden durch die Initiative, ist genau das, was wir gelesen haben. Friede, Friede und da kommt dann aber das heftige Ende. Das ist die Wahrheit, die wir von der Bibel her ableiten dürfen für uns, wenn es um die Frage nach Frieden geht. Wo suche ich Frieden? Bei der UNO? Es wäre schön, wir könnten da Frieden suchen. Aber dieser Friede, den die UNO uns anbietet, wird nur ein teilweise bedingter Friede sein. Es wird kein echter Friede sein und kein dauerhafter Friede sein. Es wird kein Friede sein, der uns Menschen näher zu Gott bringt, zu unserer Bestimmung, der uns wirklich zur Ruhe kommen lässt. Das, was wir tatsächlich brauchen zum Leben. Die letzte Frage aber, die sich mir dann stellt, ist, ja, wo finde ich denn echten Frieden? Wo, wenn nicht bei der UNO? Wo, wenn nicht bei der Micha-Initiative? Wer bietet mir dann echten Frieden? Und ich weiß, dass ich mich jetzt hier wieder, wie soll ich sagen, in meiner Paul-Theologie einigel und euch die einfache Antwort biete, Jesus. Ihr wisst ja schon, was kommt, oder? Aber für mich persönlich gibt es nur diese eine Antwort. Und nicht nur für mich. Auch für die Bibel. Und ich hoffe auch für euch, heute Morgen gibt es nur diese eine Antwort. Lasst uns das ein bisschen nachgehen, dieser Frage, finde ich bei Jesus tatsächlich echten Frieden? Und da lesen wir die Verse, die wir doch schon zu Weihnachten gehört haben, aus Jesaja 9, Vers 5 und Vers 6, wo Jesaja schon vorhergesagt hat, dass Friede kommen wird. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben. Auf dem Thron Davids wird er sitzen und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Also wenn ich das lese und dann die UNO-Agenda dagegen stelle, muss ich sagen, dann fällt es mir viel einfacher, diese Verse zu wählen. Die versprechen etwas viel Besseres und Tieferes und Längerfristigeres als diese UNO-Agenda, die durchaus ihre Berechtigung hat. Aber hier finde ich doch noch eine Dimension, von der manche Leute nur träumen. Jesaja 32, Vers 17, und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit für ewig. Wir merken hier, dass Friede mit Gerechtigkeit zu tun hat. Es kann in ungerechten Zeiten mit ungerechten Menschen keinen Frieden geben. Da gibt es nur Krieg, weil das ja ungerecht ist. Da versucht ja der eine den anderen zu übervorteilen. Also Friede kann nur da sein, echter Friede, wo auch Gerechtigkeit ist. Auf dieser Erde Gerechtigkeit. Doch, wir finden sie schon ab und zu. Aber wir finden sie immer nur so im Kleinen. Mal für eine Zeit lang. Aber diese echte Gerechtigkeit, so wie Gott sie definiert hat, dass es tatsächlich gerecht zugeht für jeden Menschen, nicht nur für ein paar wenige, die werden wir hier auf dieser Erde so nicht finden. Jesaja 60, Vers 17, da sagt Gott zu seinem Volk, als deine Wache setze ich Frieden ein und als deine Obrigkeit, als die, die dich regieren, Gerechtigkeit. Das wünsche ich mir so für Deutschland. Wenn wir nicht sagen, ja die CDU ist unsere Regierung oder die AfD oder die wer auch immer, sondern wenn wir sagen können, die Gerechtigkeit regiert bei uns. Stellt euch das mal vor. Stellt euch das mal vor für Rastatt. Ich bin dabei, meinen Wohngeldantrag irgendwie wieder gerade hinzukriegen und hoffe auf Gerechtigkeit. Stellt euch vor, ich finde Gerechtigkeit. Das wäre doch super. Jesaja 85, Vers 11. Gnade und Wahrheit sind sich begegnet. Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Ach, Schmatz. Gerechtigkeit und Frieden. Wer wünscht sich das nicht? Das wünscht sich doch, glaube ich, jeder Mensch, oder? Wenn er wirklich ehrlich ist, wünscht sich das jeder Mensch. Für sich persönlich und auch für sein Land, da wo er lebt, für sein Umfeld, wünscht sich doch jeder irgendwo diesen tollen Kuss. Gerechtigkeit und Frieden, Gnade und Wahrheit, die haben sich geküsst. Und sie haben es tatsächlich. Und sie haben es dargetan, bei dem, der durchbohrt wurde. Um unserer Vergehen willen. Er wurde zerschlagen, um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm und alles furchtbar. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und das ist dieses Geheimnis, was viele Menschen nicht verstehen. Wie kann ein zerschlagener Mensch am Kreuz Frieden bringen? Wie kann das denn sein? Das klingt ja paradox. Wo ist denn da Frieden? Da ist Ungerechtigkeit. Und durch seine Schläge darf ich heil werden? Kann ich gesund werden? Kann ich Frieden bekommen? Die Bibel sprach schon lange davor von diesem Ereignis, dass Jesus kommen wird und dass er Frieden bringen wird. Und deshalb konnte das Gott auch sagen in der Nacht, als Jesus auf dieser Erde kam: Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Nicht nur um sie herum, sondern auch tief in ihnen drin. Ein Frieden, den die Welt nicht kennt. So, und jetzt wird's kritisch. Jetzt kommt Jesus, er ist da. Und was sagt er? Er sagt: Meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert oder die Entzweiung. Ja, Moment. Macht Jesus jetzt alles kaputt, was Gott vorher gesagt hat, und der ganze Plan Gottes ist jetzt hinüber? Oder wieso geht es jetzt nicht um Frieden? Geht es jetzt doch um Streit? Ich denke, wenn man diesen Vers richtig auslegt, dann kann man ihn eigentlich nur in eine Richtung auslegen. Und zwar: Jesus hat Frieden gebracht für jeden, der sein Leben ihm gibt. Tiefen inneren Frieden. Aber für die, die Jesus nicht annehmen, für die hat er Entzweiung gebracht. Ja, das kommt gleichzeitig mit. Es ist eine Entscheidung, vor der jeder Mensch steht. Lasse ich mich mit ihm mit Frieden beschenken? Oder lasse ich mich entzweien und damit wähle ich automatisch Streit und Kampf und Krieg? Das ist die Entzweiung, von der hier gesprochen wird. Und Jesus sagt hier an dieser Stelle: Ich bin auch dafür gekommen, für diese Entzweiung. Ich bin nicht nur gekommen für Friede, Freude, Eierkuchen und alle werden gleich gemacht, sondern ich bin auch gekommen für Entzweiung. Friede für die, die Gott wohlgefallen, aber Entzweiung für die, die eben nicht diesen Frieden annehmen wollen. Und das gilt auch heute. Wir erleben auch heute beides. Wir erleben einen Frieden auch in unserer Gemeinde, der kommt nicht einfach von ungefähr. Der kommt nicht einfach nur, weil wir alle so tolle Menschen sind und weil wir es so gut miteinander können. Das können wir eh nicht. Sondern es ist ein Friede, den auch Gott schenkt, auch zwischen uns. Wir erleben aber auch gleichzeitig eine Entzweiung mit Menschen, die Jesus eben nicht meinen. Mit Menschen, die diesen Weg eben nicht gewählt haben. Und diese Entzweiung geht mitten durch die Familien durch. Mitten durch manche Freundschaften durch. Und sie geht auch manchmal mitten durch die Gemeinde durch, weil wir auch hier Menschen haben, die eben nicht diesen Frieden Jesu haben. Die sind hier zwar mit dabei, aber sie sind nicht Gottes Kinder. Jesus sprach zu ihnen: Friede euch. Wie der Vater mich ausgesandt hat, so sende ich auch euch. Jesus kam, um wirklich einen Frieden zu bringen. Und er hat ihn nicht nur gewünscht, er hat ihn auch tatsächlich gebracht. Man könnte jetzt Kirchengeschichte durchnehmen, die Jugend kennt das, und staunen, wie viel Frieden sich auf dieser Erde breit gemacht hat durch Christen, durch Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, über all die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg bis heute. Wie viel Frieden haben Christen gebracht? Wie oft waren Christen Friedensstifter und haben die Hand gereicht, haben sich übervorteilen lassen und haben echten Frieden gesucht und auch echten Frieden weitergegeben. Nur nicht immer war das so. Es gab auch Christen, die gekämpft haben für ihren Glauben, für ihre Überzeugung. Aber Christen kennen einen Frieden, den nur Gott geben kann. Jesus selber sagt: Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz wird nicht bestürzt. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In Jesus habe ich Frieden. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Diesen Frieden, den wir nur in Jesus haben, den wünsche ich jedem. Und wir brauchen auch diesen Frieden, damit wir richtig leben können. Egal, wie die Bedrängnis dieser Welt auch sein mag. Und manche spüren eine große Bedrängnis, haben viele offene Fragen, haben viel Leid. Aber wenn sie Jesus als diesen inneren Frieden haben, dann bin ich überzeugt, sind sie zutiefst zufriedene und friedliche und friedliebende und friedeverbreitende Menschen. Es gibt Geschichten von Christen, die im größten Trubel, in der ärgsten Bedrängnis, sowas von friedfertig waren, dass man sich das gar nicht erklären kann. Römer 5, Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Auch dies ist ein Friede, den jeder Mensch braucht. Friede mit Gott. Nicht nur mit sich selber, mit seiner Familie, sondern auch ein Friede mit Gott. Wenn ich weiß, Gott ist mir nicht böse. Wenn ich wissen darf, ich kann bei Gott ruhig sein. Ich muss da nicht kämpfen. Wofür auch? Gott kämpft für mich. Und ich darf ruhig halten. Ich darf Frieden haben. Und diesen Frieden haben wir, wie wir es auch gelesen haben, durch unseren Herrn Jesus Christus. Und die Aufforderung für uns Christen, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Dieser Vers sagt auch gleichzeitig, dass es eben wohl nicht mit allen Menschen möglich ist, in Frieden zu leben. Weil es eben diese Gottlosen gibt, die nicht in Frieden leben wollen oder können. Die immer wieder kaputt machen, auch wenn wir ihnen Frieden anbieten. Aber so viel an uns liegt, sollen wir genau das versuchen, nämlich mit allen Menschen in Frieden zu leben. Wir haben eine Aufgabe als Christen. Wir leben nicht auf einer heilen Insel, wo nur Friede ist, sondern wir leben mitten im Krieg. Auch in unserer Gesellschaft heute leben wir mitten in der Herausforderung, diesen Frieden Gottes zu leben. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Nicht Essen und Trinken. Aber das Reich dieser Welt ist Essen und Trinken. Das, wofür Menschen heutzutage leben, ist Essen und Trinken. Ein bisschen feiern, das Leben genießen und dann ist nachher alles aus. Das Reich Gottes ist viel mehr. Viel mehr. Gerechtigkeit. Ach, wie sehne ich mich danach. Frieden. Endlich. Freude. Auch ohne, dass ich essen und trinken muss. Eine Freude, die Gott schenkt. Jetzt aber, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden, denn er ist unser Friede. Er ist unser Friede. Also nicht die UNO ist unser Friede. Auch unsere Regierung ist nicht unser Friede. Christus ist unser Friede. Er will es sein. Das hat er gesagt. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, er wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das ist für mich immer noch ein Geheimnis, dass der Friede Gottes, den er gibt, meine Gedanken bewahrt. Dass meine Gedanken nicht sonst irgendwo davonrennen und dann irgendwas Dummes denken und dann irgendwas Dummes tun. Es ist Gottes Friede, der auch unsere Gedanken richtig lenkt und leitet. Deshalb brauchen wir diesen Frieden Gottes. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Ein Gott des Friedens? Es klingt auf jeden Fall anders wie das Bekenntnis der Muslime zu ihrem Gott. Allah ist kein Gott des Friedens. Und ihr könnt auch selber den Koran lesen. Ich möchte das jetzt hier nicht als Werbung machen, aber lest ihn mal und guckt mal, ob ihr findet, dass Allah ein Gott des Friedens ist. Aber unser lebendiger Gott, der einzige wahre Gott, ist ein Gott des Friedens. Kolosser 3, Vers 15, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib. Wenn wir als Christen wirklich eins sind und Jesus unser Haupt ist, dann ist da auch Friede. Dann kann da wirklicher Friede sein, auch für uns hier in Rastatt. Wenn wir eben nicht eins sind in diesem einen Leib, dann ist da eben auch kein Friede. Jesus erbaut seine Gemeinde auch heute, auch mit uns, mit dir, mit mir. Und er gibt Frieden. Das hat er versprochen. Und zwar durch sich selber gibt er diesen Frieden. Er ist dieser Friede, der Friedefürst. Wir brauchen nirgendwo anders suchen. 2. Thessalonicher 3, Vers 16, ich komme jetzt zum Schluss. Er selbst aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden alle Zeit, auf alle Weise. Der Herr sei mit euch allen. Frieden alle Zeit. Frieden auf jede erdenkliche Art und Weise. Jawohl, bei Gott. Und er selbst wird mit uns und bei uns sein als dieser Friede. Gnade und Friede wird euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesus, unseres Herrn. Gnade und Friede, das ist der Gruß bei fast jedem Brief, den Paulus geschrieben hat. Gnade und Friede wünsche ich euch. Wie wäre es, wenn wir heute nach Hause gehen und dann an der Tür sagen, ich wünsche dir Gnade und Frieden. Shalom. Ich sage mal ein Stück weit, wir dummen Deutschen, lass mich das so sagen dürfen, wir dummen Deutschen haben einfach kein gutes Grußwort. Bei uns sagt man halt, hi, hallo, tschüss, ciao, mach's gut. Aber viele andere Völker haben ein tolles Gruß- und Abschiedswort. Friede, Shalom, Salam. Ist das denn nicht besser, solch ein Wort zu haben als Grußformel, dem anderen Frieden zu wünschen und auch zu leben dann? Vielleicht sollten wir hier mal ein bisschen die Tradition ändern in unseren deutschen Landen. Vielleicht fangen wir in Rastatt an mit diesem neuen Abschieds- und Grußwort Friede. Friede sei mit dir. Und vielleicht eines Tages in 100 Jahren, so ähnlich wie bei Otto Riedmüller, gibt es nicht nur die Jahreslosungen, sondern es gibt auch den Rastatter Friedensgruß oder sowas in der Art. Ja, warum nicht? Es hängt doch immer daran, dass einer damit anfängt und das andere es aufgreifen und sagen, das finde ich toll, wir machen das auch. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und ich möchte euch diesen Segen noch einmal zurufen, diesen Segen, der oft in Gottesdiensten gesagt wird, ein Segen, der auch bei den Juden immer wieder anklingt, ein alttestamentlicher Segen aus 4. Mose Kapitel 6, Vers 24. Der Herr segne dich und der behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und er sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir. Und das Grußwort, das Neue? Frieden. Und der Herr gebe euch Frieden. Vielleicht ist es gut, eine kurze Gebetsgemeinschaft zu haben an dieser Stelle. Wenn möglich, dazu aufzustehen. Und wenn vielleicht zwei oder drei mit uns beten, ich mache dann den Schluss. Amen. Ihr seht, ich habe die Jahreslosung ein klein wenig umgeschrieben. Suche Jesus und folge ihm nach. Das widerspricht sich nicht. Das ist genau das Gleiche wie suche Frieden und jage ihm nach. Es ist nur mit anderen Worten geschrieben.